Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Cyber-Wellness-Podcastes Humans Against Cyber. Heute startet unsere erste Folge für euch. Eure Hosts sind Nermin und ich, Eva. Und damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr das hier zu tun habt, würde ich mich freuen, Nermin, wenn du dich mal als Erster vorstellst.
Sehr gerne und endlich haben wir es geschafft. Nur für unsere Zuhörer, damit sie es auch wissen. Dieses Konzept, diese Folgen hier zu haben, ist schon irgendwie 2,5 Jahre her. Und mit ewigen Hin und Her haben wir es endlich geschafft. Und ich bin wirklich erfreut und aufgeregt, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Aber ja, zu deiner Frage. Ich bin der Nermin, bin 47 Jahre alt. Nun etwas seit 2 Dekaden in dieser Industrie, die sich Cybersecurity nennt. Und ich sage diese Zahlen nicht, weil ich damit irgendwie angeben will, dass das so lange ist, sondern nur um den Kontext zu schaffen, dass ich schon ein bisschen was gesehen habe. Habe tatsächlich als Anwendungsentwickler angefangen, habe einige Stages dazwischen geschafft, bis ich mal den Absprung von dieser rein technologischen Sicht auf Security geschafft habe. Und jetzt mich ein bisschen auf die menschliche Seite und der Fähigkeit für Cybersecurity mal widmen kann. Und in dem Zuge hatte ich die Freude eben auch, Eva kennenzulernen. Deswegen, Eva, wer bist denn du eigentlich?
Ja, also ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre, Herrgott. Also im IT-Bereich allerdings nur. Ja, ich bin 45 Jahre alt. Und ja, seitdem ich 20 bin, tatsächlich auch im IT-Bereich unterwegs. In der Security jetzt erst seit 8 Jahren. Aber mitgehangen, mitgefangen, ne? Da kommst du nicht wieder raus. Ich liebe die Community, da sind besondere Menschen, sehr viel intrinsisch motivierte Menschen. Und seitdem weiß ich, ich will da nicht mehr raus, ne? Also ich war beim SANS-Institut und habe viel einfach da auch schon dabei geholfen, einfach das Unternehmen erkennen, wie wichtig auch die Befähigung von Menschen ist. Und dann ging es weiter, dass wir beide uns darüber eigentlich kennengelernt haben nebenbei, ne? Weißt du das
genau.
Noch?
Das war so der Kickoff.
Ja.
Diese kontroversen Beziehungen, die wir da haben. ja, tatsächlich war es eigentlich darum nur in Anführungsstrichen aus meiner Frustration eines Stillstandes, dachte ich, ich muss jetzt mal irgendwie mich weiterbilden, irgendwie adäquat. Und jeder spricht natürlich über diverse Kurse und Zertifizierungen und darüber kamen wir dann in Kontakt. Und du hattest ja tatsächlich...
Das, obwohl ich Sales bin.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich war es ja schwierig, weil ich genau das eigentlich Kontakt zu solchen Leuten und der ein oder andere von den Zuhörern tatsächlich es vielleicht irgendwie nachvollziehen kann, versucht habe zu vermeiden, weil man selten seine eigenen Interessen da irgendwie abgedeckt sieht. Aber wir werden, glaube ich, im Zuge unserer verschiedenen Folgen auch nochmal auf das genauer eingehen, aber... Du hattest tatsächlich dann mir aufgezeigt, dass das Sales auch anders sein kann, dass tatsächlich sowas wie Empathie und Verständnis für die Situation und wirklich Hilfsbereitschaft dahinter sein kann und nicht nur der reine Verkauf. Und, es kam nie zu einem Verkauf, aber es kam zu einer sehr, wie ich finde, produktiven und anreichernden Beziehung. Wir hatten auch das Vergnügen, tatsächlich eine Zeit zusammenzuarbeiten. Von daher freue ich mich auf das, was war und auf das, was kommt.
Ja, ich mich auch total, weil also verschiedener könnten wir eigentlich nicht sein, aber vereint in den Werten, das ist sehr wichtig. Und wir haben beide festgestellt, und das ist auch mit einer der Gründe ja auch für den Podcast, wo man sagt, das kann auch andere beflügeln, dass unsere unterschiedlichen Sichtweisen auf Dinge wirklich diese sehr, sehr professionelle Cyber Security-Sicht aufgrund deiner komplexen Erfahrung und aber auch der durchaus nützliche Faktor, Dinge Menschen auch so kommunikativ nahezulegen, dass es sie für doch relevant wird, dass das einander ganz schön gut helfen kann. Ne?
Ja, und wir hatten ja auch Kunden, die uns ja darauf hingewiesen haben, wann wir denn jetzt endlich mal einen Podcast machen, weil diese Diskussion sollten auch andere mitkriegen.
Stimmt, das war richtig schön. Hast du recht. Ja, Mensch, also was ist denn Cyber Wellness eigentlich? Warum wollen wir darüber reden? Warum ist das relevant?
Ja, Cyber Wellness, das ist, als ich das erste Mal über diesen Begriff gestolpert bin, dachte ich mir, Ach du liebe Neune, schon wieder irgendwas, ein weiteres Buzzword, was irgendwie um sich getrieben wird. Und wir wissen ja, Cybersecurity an sich ja immer sehr Buzzword getrieben. Und ich dachte, ist wieder was, ein neuer Ansatz, diesmal wohl anscheinend ein bisschen esoterischer, hat ja irgendwie was mit hier irgendwie mit Cyber-Yoga oder was immer zu tun. Also ich war tatsächlich eher skeptisch, bis tatsächlich Recherche so ein bisschen ergeben hat, dass das durchaus tiefgründiger ist und tatsächlich so ein bisschen die Basis von all den Sachen triggert, eben den Umgang mit digital in Summe und den notwendigen Vertrauen in das Digitale auf allen Ebenen, gestartet bei Kindern bis hin zu Entscheidungsträgern. Und ich finde, das ist sehr, sehr spannendes und sehr großes Thema und wie ich finde, auch sehr wichtig.
Voll, ich weiß, ich habe dein Posting gesehen, das war ja wirklich die Geschichte und da hast du genau, wie du auch gerade gesagt hast, gesagt, na, hier wieder so ein Scheiß, ja, Cyber-Wellness, also so hast du es nicht geschrieben, natürlich etwas freundlicher, aber es war, und ich weiß nicht warum, vielleicht, weil ich auch eben mehr diese Human Side of Things, mich hat das total angesprochen, dachte ich, Cyber-Wellness, das klingt ja geil und habe darauf geklickt, was du geteilt hast, das hat mich total angesprochen, weil, ich von der Menschenseite Cyber auch oft als so bedrohlich und das ist schwer und das ist kompliziert und das ist nur für ganz spezielle Leute. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte, ey, das klingt irgendwie geil, weil das klingt interessant für jedermann. Und das ist ja so wichtig, ne? Und dann aus Singapur ist das Programm, also oder das, wohin du da verwiesen hattest, wo eben der Ansatz aufgegriffen wurde, zu sagen, so, das fängt ja schon ganz früh an. So, und das fand ich dann erst recht richtig sinnvoll, weil das stimmt ja auch, ne? Wenn wir hier in unsere Schule gucken oder an unsere Universitäten, an unsere Elternhäuser, an uns selber, wenn wir nicht gerade auch aus der Branche kommen, wie selbstverständlich bringen wir denn, trotzdem wir alle Mitglieder der digitalen Gesellschaft sind, anderen bei, wie sie sich dort auch sicher verhalten, oder?
Ja, und es ist irgendwie, weil wir dieses Thema mit Sicherheit immer mit dunklen Stories halt verbinden. Man sieht es ja in der Presse ja tagtäglich, irgendwo irgendwelche Breaches, wieder irgendein Unternehmen, wieder irgendwo Millionen von persönlichen Datensätzen verloren. Und wenn man das mitkriegt und so ein bisschen firm ist, dann entwickelt man eher eine Angst, eine Abneigung und jeder, der digital kommuniziert, wird erstmal mit Misstrauen begegnet, weil man es nicht greifen kann. Und das haben die halt in Asien da halt ein bisschen anders aufgegriffen. Wie gesagt, glaube ich, viele von, gerade in unserer Generation, die vielleicht irgendwie auch noch Kinder, die jünger haben, die sehen, wie unvermeidbar das Thema digitale Medien einfach ist. Die müssen damit umgehen und die Kinder haben auch einen natürlichen, normalen Umgang damit. Aber man muss es halt framen, man muss es halt tatsächlich halt in irgendeinen Kontext bringen, damit man auch, natürlich die Gefährdung auch besteht, aber halt das nicht irgendwie überwiegt, sondern auch mal durchaus den Nutzen daraus halt sehen kann, wenn man davon.
Voll, ich hatte zu dem Thema, ne, da würde mich mal deine Meinung interessieren, weil da wurde ich tatsächlich ganz ordentlich einmal von auch einem Wegbegleiter aus der Community hart gechallenged. Ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich geschrieben habe bei More Than Digital, dass Security so selbstverständlich werden sollte, wie dass wir unsere Haustür abschließen und dass wir darauf konditioniert werden sollte. Und dann kam eine ganz große Kritik an mich mit der Aussage, Konditionierung ist generell schlecht. Und da wird mich mal, also ich vertrete den Standpunkt immer noch, weil ich finde, für ein paar Dinge ist das einfach hilfreich. Ich denke jetzt gerade nicht so viel darüber nach. Ich vergebe automatisch Passwörter. Ich verschlüssel gegebenenfalls Kanäle automatisch, wo ich vertrauliche Informationen tauschen möchte und denke gar nicht mehr so darüber nach. Ich auch nicht darüber nachdenke, die Haustür zu schließen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Kritikpunkt gewesen. Mich würde mal interessieren, wie deine Meinung da ist.
Ich kenne nicht denjenigen, der kommentiert hat, aber ich glaube tatsächlich, die Problematik daran ist, dass man sich wahrscheinlich an dem Wort Konditionierung gestoßen hat und weniger an der Idee dahinter. Weil Konditionierung ist etwas, was wir eher so aus Umgebungen in dieser Welt kennen, die anders politisch gesinnt sind und die eine ganz andere Struktur haben, wo tatsächlich alles vorgelebt wird und in strenge Regeln sind und deswegen vielleicht man eher dieser Propaganda getriebenen Konditionierung vielleicht irgendwie unterliegt oder unterliegen mag. Aber grundsätzlich ist es einfach so. Ja. Und vielleicht ist es keine Konditionierung, aber es ist halt einfach die Art und Weise, wie man Erfahrung halt sammelt. Und du musst etwas erfahren, damit du weißt, warum du etwas in Zukunft genauso machst oder warum du etwas in Zukunft nicht mehr so machen wirst. Und dieses erfahrungsgetriebene Lernen ist einfach wo unser Schulsystem auch ein bisschen dran hakt, warum wir quasi Generationen entwickeln, die einfach eben nicht mit diesem digitalen Umgang, der einfach firm sind und deswegen auch die Gefahren und die Vorteile halt einfach unter- oder überschätzen. Und deswegen, vielleicht ist es wieder nur das Thema Konditionierung, aber das Heranführen, und das ist etwas, was ich an diesem Cyberwellness irgendwie auch ganz gut finde, dass es ja auch Rahmen und Programme halt einfach schafft, zielgruppenorientiert tatsächlich diese Erfahrung beizubringen und ein gutes Gefühl für den Umgang damit, aber natürlich auch einen sicheren Umgang. Und ich glaube, es würde ja, glaube ich, jetzt auch keiner bezweifeln wollen, dass es sinnvoll ist, wenn man in Urlaub geht, seine Fenster zu schließen und nicht über Wochen offen zu lassen oder Haustüren offen zu lassen. Und dieses Konstrukt des Hauses finde ich tatsächlich sehr wichtig. Ist etwas, was aus so einem Paradigma durch Cyber Security gegangen ist. Das Thema Firewall kam ja genau deswegen ja auf. Das waren ja die Burgmauern, die man früher um sich geschart hat. Das waren die Burggräben, wo man dann irgendwelche Drachen geschwommen sind, um sein Haus zu schützen. Und jetzt bauen wir halt Zäune um Grundstück rum. Und das Konstrukt kommt ja tatsächlich ja davon, dass man gesagt hat, man möchte sich von dem bösen Unbekannten draußen abschirmen. Von daher würde ja jetzt keiner hinterfragen, warum man jetzt Türen und Fenster und Zäune braucht. Und ich glaube, das ist so selbstverständlich, sollte das Thema auch sein, aber es ist halt, wie gesagt, nicht nur die Gefährdung, sondern halt auch eine Chance dahin.
Aber was ist denn deine These an sich, warum in Unternehmen, wir erleben das jetzt ja auch seit vielen Jahren, immer wieder der Tenor ist in vielen Konzernen, aber auch in kleineren Unternehmen, so hier und der blöde User, der hat es so wieder nicht verstanden und die Mitarbeiter sind total genervt von der Security und können nicht wirklich erkennen, was ihr Vorteil ist. Da ist ja schon so ein bisschen der Wurm drin, ne? Und es gibt natürlich auch wie immer ein paar schöne Beispiele, wo sowas schon sehr gut funktioniert. Da werden wir auch in kommenden Folgen sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr teilen können. Aber so grundsätzlich kriege ich immer, wir mit alles sind genervt. Also ich kann ein Beispiel tatsächlich ganz konkret machen. So hier Awareness-Training wird gearbeitet, parallel lässt du das Video laufen. Yeah, ich habe es abgeschlossen. Das Compliance-Training, das Verordnete, das Zwanghafte, was dann einmal kommt im Jahr, sitze ich dann da und schlafe nämlich oder bin genervt danach, weil es so langweilig war. Und das war es dann irgendwie auch. Und das war dann mein Berührungspunkt damit. Warum?
Ja, weil alles so... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie zu plakativ werde, aber weil alles so ohne Sinn und Verstand gemacht wird, ohne eine übergeordnete Motivation, will ich es nennen, eher. Man macht es, weil man denkt, dass man irgendwas machen muss. Und irgendjemand hatte eine Idee und musste tatsächlich dann, sag ich mal, irgendeinen Sponsor darüber überzeugen, warum machen wir jetzt eigentlich diese, bei der einem Beispiel zu bleiben, Phishing-Kampagnen. Und dann hat einer versucht, dem einen das zu verklickern und sagte, ach, was habe ich einen Vorteil davon? Regulatoren würden das ganz gerne mögen, wenn sie mal sehen. Dann sagen sie, okay, ich sponsor einen bestimmten Beitrag oder ich sponsor das und mache das. Aber es ist im Grunde genommen nur, um dieses Thema sich zu erledigen, weil einer gesagt hat, du musst es tun. Und so geben wir es dann im Grunde genommen auch an unsere Mitarbeiter halt weiter. Du musst es halt tun, weil wir aufgefordert sind oder weil es dann dem Unternehmen ganz gut steht. Nicht, weil wir es... Weil immer dieser Funken der Überzeugung halt einfach fehlt. Wir sagen, okay, Sicherheit ist unser irgendwie wertvolles Unternehmensgut, so wie alle Mitarbeiter, so wie das, was wir produzieren, ist das halt auch heißt. Und wir möchten das schützen und liebe Benutzer, hilf uns dabei. Also diesen Kontext zu schaffen, das ist etwas, glaube ich, worauf wir nicht schaffen, weil wir nicht dran glauben oder weil die es propagieren, nicht dran glauben und das nicht transportiert kriegen, dass das was ist, was wichtig ist und nicht was einfach mal gemacht werden muss, weil der User wird halt mit seiner Mail genervt und er wird diesen 15 Minuten Schulung wird er nur machen, damit er nicht weiter genervt wird. Nicht, weil er was draus lernen will und nicht, weil er das Unternehmen damit schützen will.
Aber weißt du, ich finde das gerade total cool, weil das kann ich mir gerade auch richtig wieder im übertragenen Sinne total gut vorstellen. Der CEO oder die Geschäftsführer oder Inhaber, die denken ja nicht darüber nach und nölen so rum, sagen, oh, wir müssen hier auch die Türen physisch abschließen. Oh, wir, so eine Scheiße, wir müssen hier irgendwo einen Tresor haben. Und ach Gott, nur einfach nur, weil wir es müssen. Am liebsten würde ich alles offen lassen. So, wenn der genauso selbstverständlich auch da rausgehen würde und sagen würde, so vollkommen klar, wir sind in der digitalen Welt unterwegs. Dazu gehören ein paar Sicherheitsvorkehrungen, kostet X, natürlich immer basierend auf eigenem Risiko. Es muss ja auch nicht alles total übertrieben werden. Da kann man ja auch mal drüber diskutieren. Ist ja auch ein bisschen gehypt jetzt so, ne, auch das Thema, wie viel brauche ich wirklich? Da hast du mal ein sehr schönes Modell auch, das habe ich in einer deiner Slides gesehen, wo du sehr gut auch ermitteln konntest, was ist überhaupt ein relevantes Risiko, ja, dass man da auch diesen geschärften Blick hat. Aber wenn diese Selbstverständlichkeit muss dann ja wirklich von ganz oben kommen und sich dann so durch runterziehen, ne? Das ist ja, da kommen wir wieder zur Kultur, richtig?
Ja, zur Kultur und Security ist halt, es ist halt, es funktioniert nur als übergreifende Maßnahme. Es funktioniert und oft ist irgendwie, das ist so, wo man speziell im deutschsprachigen Raum noch so ein bisschen drinsteckt, man sieht Security immer noch so als technisches Ding. Ich habe Leute, die sich drum kümmern und ich habe ja schon Investments getätigt, also muss das jetzt funktionieren. Weil irgendjemand muss ja dieses Investment in, lass es Firewalls, lass es Kampagnen sein, wie auch immer. Ich habe ja schon Investments getätigt und davon erwarte ich irgendwas. Und ich glaube, es ist ein valider Business-Sicht drauf. Ich habe was investiert und will was zurück. Aber habe ich dann in das Richtige investiert? Dann habe ich die richtige Erwartungshaltung gehabt hinter dem meinem Investment, was mir das bringen oder was mir das bringen wird. Und deswegen bin ich der Überzeugung, jede Maßnahme, die nur einen Teil der Organisation triggert, sei es jetzt irgendwie nur technisch, wird halt nie dazu führen, dass das Unternehmen an sich sicherer sich fühlt. Sondern nur, wenn ich sowas habe auf allen Ebenen, dass ich als Geschäftsführer weiß, welches Risiko ich habe, dass ich weiß, welche Informationen brauche ich, um dieses Risiko zu steuern. Und ich ein gutes Gefühl habe, dass die Leute, die unten für mich da arbeiten, im Grunde genommen halt auch das liefern können, was wir wollen. Nur dann entwickelt sich sowas wie Widerstandsfähigkeit oder Resilienz, die ich mit gutem Gefühl habe und ich einfach sagen, okay, ich habe 1 Million in XY investiert, das muss doch jetzt reichen für die nächsten 2 Jahre.
Stimmt. Ja, also ich meine, das Thema Resilienz ist jetzt natürlich, das ist ja auch so ein Buzzword gerade, Cyber Resilience, aber ich finde, es trifft es einfach auch ziemlich perfekt, weil so leben wir halt, ne? Da ist eine Welt um uns herum, wo viel Veränderung, viele Gefahren, AI, KI, was da jetzt gerade auch alles kommt, wird ja auch gerade für Security extrem relevant. Und aber auch für natürlich Ethik und. Und dass du einfach, du musst diese Offenheit oder auch diese Erfahrungsbereitschaft haben, weil sonst kannst du dich dem ja gar nicht, da gehst du ja unter. Ne? Das ist ja, dann hast du ja nur noch Angst und das ist immer ein schlechter Berater. Angst war noch nie ein guter Berater. Ne?
Ja, und wie gesagt, um wieder zurück zu diesem Thema des Grundprinzips von Cyber Wellness da zurückzukommen. Wir kennen das ja alle. Du kannst deinen Kindern nicht verbieten, Zugang zu online zu haben. Sei es jetzt diese diversen WhatsApp-Gruppen, YouTubes, Google-Ergebnisse, was auch immer. Du kannst es nicht verwehren. Du kannst es versuchen zu kontrollieren. Und wenn du da aus Angst agierst, das ist etwas, was wir der Generation ja mitgeben, dass das irgendwie geheimnisvoll ist und deswegen ist es vielleicht sogar noch interessanter und deswegen möchte man da noch tiefer rein und man wird sich da Zugang zu dem verschaffen. Und statt dass mir da wird einfach ein normales und gesundes Verständnis dafür entwickeln, wie sowas einfach zu nutzen ist, was man dafür irgendwie hat.
Aber einfach mal eine Frage. Ich weiß nicht, aber ich stelle mir jetzt vor, mein Kind, WhatsApp-Gruppe, und es ist ja auch total einfach, auch frei verfügbar inzwischen, einfach deine Stimme hochzuladen und dann sagt die was anderes. Dann sehe ich zwar vielleicht noch in WhatsApp, das ist nur eine weitergeleitete Voice Note oder so, aber da ist da plötzlich meine eigene Stimme drauf. Wie kann ich denn das? Kann ich das überhaupt verhindern? Oder wie erkenne ich das? Was wären so Tipps, wie man sowas, wie man dem begegnen kann? Weil das ist ja unheimlich.
Wenn ich das wüsste, würde ich das tatsächlich bei meinen Kindern zuerst schon gleich praktizieren. Aber grundsätzlich, ja, das ist, glaube ich, mit AI speziell hat sich jetzt, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren und habe ich gerade vor kurzem eine hitzige Diskussion darüber gehabt. Ich behaupte und vertrete das nach wie vor, dass wir in den letzten 25 Jahren keinen wirklich signifikanten technologischen Fortschritt gemacht haben. Wir haben einen Haufen neuer Technologien, die halt irgendwas machen. Und hat mit Sicherheit alles so seine Daseinsberechtigung, aber es gab nie so ein großes Ding. Und AI hat das jetzt verändert. Dieser Zug von AI in alles das ist wirklich ein recht großes Ding. Und wie gesagt, ist für mich selber, meine eigene Stimme zu hören in Japanisch, wo ich selbst mein Hirn weiß, ich kann kein Japanisch, aber ich höre mich selber sprechen, ist einfach bizarr. Aber man muss die Kinder halt aufklären. Das ist das, was womit die jetzt heranwachsen sollen. Für uns und unsere Generation war es immer selbstverständlich, das, was du selber hörst und das, was du selber siehst, ist das, was Wahrheit ist. Glaub nicht das, was dir erzählt wird, sondern was du hörst und selber erlebst. Das stimmt jetzt nicht mehr. Weil das, was man jetzt hört und was man jetzt selber erlebt, muss nicht zwangsläufig wieder echt sein. Und einfach dieses, ich glaube, es ist so wie dieses Gesunde am Menschen immer gewesen, dass man hinterfragt, dass man, das ist etwas, was wir, glaube ich, so alle verlernt haben, weil wir es alle irgendwie einfach haben wollen. Das, glaube ich, müssen wir so ein bisschen zurückgewinnen, wenn wir davon nicht überrollt werden.
Das würde ja auch bedeuten, dass auch Schulsystem auch wieder viel mehr, ja, also Neugier hinterfragen, selbstständige Arbeit und so weiter, ja auch mehr fördern müsste, auch wieder gleich als Skill. Oder wenn das nicht der Fall ist, müssen wir Eltern, ne, da ran und immer wieder fragen, warum? Und dann nervt die das, aber dass die das lernen, ne? Dass die immer, dass diese Neugier und dieses Hinterfragen erhalten bleibt, ne?
Ja, das ist wieder ein ganz anderes, schwieriges Thema. Was können Eltern tatsächlich noch liefern? Was meistens so sind, dass beide Elternteile irgendwie beruflich unterwegs sein müssen, damit man seinen Alltag irgendwie gesponsert kriegt. Von daher ist sehr, sehr viel Hoffnung, dass man sowas im Schulsystem, im Ausbildungssystem halt irgendwie mitbekommt. Und da müssen wir uns einfach Hand aufs Herz, gerade in Deutschland, so ein bisschen ans Hirn fassen, welche digitalen Fähigkeiten haben denn unsere Schulen aktuell und wie viel tatsächlich die Lehrer da haben. Und ich kritisiere keine Lehrer und ich kritisiere grundsätzlich einfach ein bisschen dieses Schulsystem, das sowas nie Einzug gefunden hat. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, dass Lehrer strugglen, im Grunde genommen einen Beamer anzuschließen und irgendwas auf eine Leinwand zu werfen, wie will ich erwarten, dass derjenige so viel Digitalkompetenz hat, dass er meinem Kind den Umgang dazu halt irgendwie zumindest näher bringt. Er muss ihn ja nicht, aber dass er zumindest die Bahn da schafft. Und das ist etwas, wo wir vielleicht auch Unternehmen auch ein bisschen darauf hin investieren sollen, wenn wir in Zukunft Mitarbeiter haben wollen, die adäquat in unserem Unternehmen arbeiten können und hier ein Teil der Lieferkette, sicheren Lieferkette sein sollen, dann müssen wir auch früh genug in sowas investieren, dass wir Generationen nach uns ziehen, die hoffentlich nicht nur von AI, Chatbots und Prompt Engineering leben, sondern tatsächlich auch verstehen, was sie da tun.
Also ich stelle ja die These auf, dass, ich lebe eigentlich schon mein ganzes Leben auch in der Berufswelt immer mit dem Ansatz zu gucken, was kann ich denn eigentlich auch aus meinem Privatleben adaptieren, ne? Oder was ist eigentlich doch gleich? Was weiß ich, du kennst das aus unseren Gesprächen, ne? Wenn man sagt so, nur weil das jetzt bei der Arbeit ist und mein Kollege, kann ich ja trotzdem gewisse Werte gleich behalten, egal ob es im Job ist oder privat. So, und ich frage mich, warum zum Beispiel dieses Thema, wir wissen an den Schulen ist das schwer und unsere Firmen sind ja auch Vorreiter oder die Wirtschaft auch. Warum biete ich denn nicht auch als Unternehmen meinen Mitarbeitern, anstatt das Video, wo mein Arbeitsplatz schön drauf ist und mein Quiz, ich meinen Schreibtisch von A nach B ziehe und meinen Arbeitslaptop da sehe. Wieso nutze ich denn nicht eigentlich die Gelegenheit, wenn ich schon dort Training mache, es relevant auch für privat zu machen? Weil wir sind doch alle schlau genug, das zu adaptieren, noch auf den Beruf. Es hat Relevanz. Das hat auch noch den Impact, dass die Kinder mitbefähigt werden können von zu Hause. Die kommen dann zurück. Oder zumindest wenigstens ein Mix. Also ich finde halt, es ist so, da komme ich ja als normaler Mitarbeiter, da kriege ich ja immer nur, was für meine Arbeit ist. Und dann sagen die, oh, aber wenn es für mich zu Hause relevant ist, ist das doch durchaus auch interessant.
Ja, und vor allem, es vermischt ja das. Es gibt ja nicht nur das Zuhause ist Zuhause, genau, und Beruf ist Beruf, sondern man hat ja seit Corona im Speziellen ja immer mehr diese Vermischung. Und wenn ich etwas zu Hause mache aus Überzeugung, dann werde ich das auch in der Arbeit oder in meinem Beruflichen auch aus Überzeugung machen und nicht nur, weil es mir als Maßnahme aufoktroyiert.
Stimmt.
Und es gibt mir fällt einfach dieses, kein passenderes Wort fürs im Deutschen ein, aber es ist dieses Framing, diesen Leuten aufzuzeigen, das ist der Kontext, warum wir etwas tun, das ist der Sinn dahinter. Und so wie wir Hände waschen, nachdem wir irgendwie von außen kommen, bevor wir essen, muss halt gewisse Sachen einfach auch selbstverständlich werden. Diese Art von Security-Hygiene muss halt auch an der Stelle halt irgendwie gelebt werden und sollte nicht hinterfragt werden müssen, weil das sollte einfach selbstverständlich sein. Und wir leben halt einfach in Unternehmen immer von Policy. Wir denken, wir setzen ein Regelwerk auf und jeder unterschreibt das Regelwerk auch noch und dann sagen wir als Unternehmen, okay, wir sind fein, weil wir haben ein Regelwerk und jeder hat es unterschrieben. Aber leben wir es denn wirklich? Und wie viel Energie setzen wir denn rein, dieses Regelwerk zu umgehen, nur weil es besser ins Leben passt, als es andersrum einfach sagen, okay, ich habe verstanden, warum das so ist und mein Leben, Berufsleben ist auch einfacher dadurch, dass ich die Policy halte. Und das ist, ich glaube, dieses Kommunikation und Reden miteinander, gerade in dieser Branche, ist, glaube ich, echt schwierig. Und ich sehe das ja, ich habe Schlüsselerlebnis bei mir mit meiner Tochter gehabt und irgendwann mal, liebe Tochter, wenn du diesen Podcast irgendwann mal hörst, schönen Gruß an dich. Aber ja, wie gesagt, sie war klein und ich habe ihr die Zähne geputzt oder ich habe ihr geholfen oder wollte ihr helfen, Zähne zu putzen. Und ich habe ihr nur gesagt, bitte halt deinen Kopf oben, weil sie den Kopf immer runtergetan hat. Und sie hat einfach nur ihre Hand auf den Kopf getan. Und ich habe das nicht verstanden, weil sie einfach nicht dem gefolgt ist, was ich eigentlich erwartet habe, dass sie ihren Kopf oben hält. Und ich habe sie nochmal ermahnt und ich habe sie das dritte Mal ermahnt, bis sie mir gesagt hat, Papa, was willst du eigentlich? Ich halte ja meinen Kopf oben. Dadurch, dass sie quasi ihre Hand oben am Kopf hält, war für sie das klar, sie hält ihren Kopf oben. Sie hat, wir haben quasi die gleiche Sprache verwendet, aber ihre Interpretation war eine ganz andere als das, was ich erwartet habe. Und das war so für mich dieser Schlüssel, wo ich sagte, vielleicht passiert mir das im beruflichen Leben auch und vielleicht kommt daher meine punktuelle Frustration, dass ich mit irgendwelchen Geschäftsführern rede über Security und der was ganz anderes versteht, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. Oder einfach nicht das versteht, was ich eigentlich damit erreichen will. Und das ist, glaube ich, das etwas, wo wir so ein bisschen auf dieses Aufeinander zugehen müssen und so auch wirklich verifizieren, haben wir denn die gleiche Perspektive und Sichtweise. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir so sehr auseinanderdriften.
Das ist meiner Meinung nach eins der Kernelemente, ne? Kommunikation, das ist es. Also, und noch schlimmer, geschrieben. Also, da ist es ja noch schlimmer teilweise, wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst wie dein Gegenüber und auch keiner die Offenheit mitbringt, im Zweifel, wenn er sich nicht sicher ist, zu hinterfragen oder noch besser, die Sprache des anderen bewusst zu lernen. Da sind ja die Missverständnisse vorprogrammiert, ne? Das ist so, so wichtig, weil jeder hat ja auch eine andere Interessenslage. Ich fand, hast du von dieser, es gab so ein Experiment, beim Fraunhofer-Institut war das, haben die das durchgeführt, wo die gesagt haben, ab wann brechen Mitarbeiter die Regeln, wenn es um Security-Beschränkungen oder Anforderungen geht, ne? Und ich fand es so geil, das Ergebnis war, das können wir auch in den Shownotes nachher mal verlinken, ich fand den Vortrag, also das fand ich mega interessant, das war, die wollten und waren total bereit, die Mitarbeiter, die Regeln zu befolgen, haben das verstanden und haben das mitgemacht und gesagt, ja, und das macht Sinn. Und zwar genau so lange, bis ihnen drohte, dass, weil sie diesen Anforderungen gerecht werden, zum Beispiel kein Sharen von Dateien über einen nicht sicheren Kanal und so weiter, dass sie dann ihr Ziel, ihr Business-Ziel nicht mehr erreichen können und dass sie, je mehr Druck dann kam und mehr Zeitdruck aufgekommen ist, dass dann erst am Ende dann die Bereitschaft gebrochen war, alle Regeln einzuhalten, weil ansonsten wäre das andere Ziel, das Business-Ziel, nicht erreichbar gewesen und das hat mehr Angst gemacht, diesen Job nicht zu erledigen, als der Anforderung nicht zu genügen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wie schön ist denn das? Die Leute wollen Regeln befolgen, wir brauchen doch nur mehr Gespräch von Security zum Business. Was ist für dich wichtig, um erfolgreich zu sein? Und da muss man ja einen Prozess drumherum bauen, der das trotzdem irgendwie ermöglicht, ne? Also das fand ich einfach super spannend, dass die Bereitschaft sehr wohl da ist, trotz der verschiedenen Sprachen und so. Aber dann, wenn es an Druck kommt und ich deshalb mein eigenes Ziel nicht mehr erreichen kann, dass es dann nachlässt, die Bereitschaft. Das fand ich mega interessant. Werde ich euch auch mal hier in die Shownotes packen.
Ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich die letzten 20 Jahre auch passiert ist. Wir haben so diesen schönen deutschen Begriff der Soziotechnik. Und das ist, glaube ich, das etwas, was halt Einzug gefunden hat. beziehungsweise wir verloren haben, weil es nicht Einzug gefunden hat, ist der Aspekt, dass die Technologie sollte ja dem Fortschritt dienen und den Menschen die Arbeit erleichtern.
Ja.
Und es ist jetzt tatsächlich ja so, dass die Technologie ja so weit gekommen ist, dass der Mensch sich ja dauernd an die Technologie anpassen muss, um zu schauen, dass er daraus irgendeinen Benefit zieht. Es ist, es folgt nicht mehr denen, es soll die Arbeit erleichtern, oder es, im Groben schon, aber es verliert den Faktor Mensch, weil der Mensch muss ja immer noch diese Technologie bedienen und soll den Menschen dienen. Und aktuell ist es ja so, dass der, und es war auch vorher so, dass der Mensch Technologie bedienen muss und eigentlich gar nicht richtig weiß, wieso und warum. Und durch dieses Fehlen von wieso und warum und von diesem Kontext wird er auch fürs Unternehmen nie diesen Investment in diese Technologie rechtfertigen können, weil der Mehrwert einfach fehlt. Weil ich nutze es, was geht und was ich so mit meinem Verständnis nutzen kann, aber vielleicht ist das Potenzial ja viel größer hinter der Lösung, das ich ja machen könnte, aber ich weiß es halt einfach nicht.
Stimmt.
Wie du ja sagst, ab irgendeinem gewissen Punkt bricht das halt einfach und der Mensch ist per se, will nicht sagen faul, aber tendiert natürlich halt zu der einfacheren Lösung. Alles, was mir dient, meinen Alltag einfacher zu gestalten und ich erreiche mein Ziel, ist immer meine bevorzugte Lösung. Statt sagen, okay, ich erreiche mein Ziel gerne auch komplex. Das macht, glaube ich, keiner.
Nee, stimmt. Das macht keinen Spaß. Aber weißt du was, Nermin, worauf ich richtig Bock habe? Das ist jetzt gerade spontan und kommt durch unser Gespräch tatsächlich. Ich hätte richtig Bock, dass wir nach Cyber Wellness Ambassadoren suchen und unseren Podcast auch mit dafür verwenden, dass wir Leute, die es richtig drauf haben in Cyber, eine Aufgabe stellen, einen wichtigen Punkt in Cyber, der für das Unternehmen relevant ist, in ein so relevantes Beispiel zu übertragen, dass es für mich zu Hause als stinknormaler Mensch relevant ist, eine Bedeutung hat, ich es verstehen kann und ich einen netten Side-Effekt habe, dass das dann auch in der Firma ist. Ich hätte so Bock darauf. Also Community, wir brauchen euch, wir brauchen viele Übersetzungen, weil das würde so helfen, dass, und uns ja auch, wir sind ja auch noch auf der Suche, wir hat jeder coole Ideen und dann sollten wir das schön sammeln. Und dann können wir die Snippets mit der Community teilen. Was hältst du davon?
Wie immer, die ganzen Ideen, die wir hatten, haben sich immer spontan entwickelt.
Ja.
Manchmal so viele, dass wir dann auch vergessen haben, welche Idee das denn überhaupt war.
Ja.
Aber letztendlich ja, also das ist, ich glaube, nicht, dass ich glaube, ich weiß es sogar, es gibt viele da draußen, die tatsächlich auch, ich will es nicht Frustration nennen, aber diesen Punkt einfach erreicht haben und sagen, okay, das, was wir bis jetzt gemacht haben, hat nicht geholfen, um uns und unsere Unternehmen irgendwie sicherer zu machen. Wir brauchen einfach einen neuen Ansatz, den Menschen mitnimmt, weil Menschen arbeiten halt in der ganzen Organisation. Deswegen, egal ob Geschäftsführer, Entwickler, Security-Mitarbeiter oder normaler Mitarbeiter, nur so involviert, alle involviert, funktioniert der ganze Fortschritt auch. Und dann können wir auch tatsächlich an dem aktuellen Status halt was ändern, statt versuchen, so weiterzumachen, wie es bis jetzt ist.
Stimmt. Ja, Mensch, super. Lieber Nermin, die Zeit für heute ist um. Die erste Folge ist im Kasten, ich glaube es nicht. Juhu. Und ja, ich freue mich schon ganz dolle auf unsere nächste Folge.
Liebe Was Hörer, machen wir denn als nächste Folge?
Also, nächste Folge. Am besten fragen wir unsere Community, was euch interessiert, richtig? Also ganz oben finde ich weiterhin AI. Ich hätte super gerne wirklich diese Relevanz auch fürs Privatleben dabei. Das ist so ein Teilbereich, den ich super gern mit dir besprechen möchte. Was hast du als Prio auf der Liste? Abstimmen lassen?
Meine Liste ist so groß. Ich will das, also wer mich nicht über langweilige Cybersecurity-Themen reden hören will, der stimmt lieber ab für Evas Themen oder schlägt mal andere vor. aber grundsätzlich ja, also wie gesagt, woran es mir liegt, ist, ich liebe Technologie, ich liebe Fortschritt. Ich bin an diesem Punkt gekommen, wo ich sage, okay, wir müssen irgendwas ändern. AI sieht so aus, als ob das ein Ding wäre. Aber grundsätzlich auch das Thema, wie kann ich mir entsprechenden Skill aneignen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ist Cybersecurity wirklich auch irgendwie eine Branche, wo ich als Heranwachsender vielleicht eine Karriere aufbauen will? Kann man das empfehlen? Kann man das nicht empfehlen? Ja, schlagt was vor, schreibt in die Kommentare, bewertet es, schreibt uns an. Ansonsten finden wir sicher viele andere Themen, Eva, über die wir sprechen können.
Auf jeden Fall. Ihr findet uns auf Spotify, LinkedIn, folgt uns gerne. Da werden wir auch den Link natürlich veröffentlichen. Und eine Seite haben wir auch, da könnt ihr euch registrieren als Cyber Wellness Ambassador. Und dann werden wir euch auch mit den neuesten Neuigkeiten versorgen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Und falls ihr später hört, eine schöne Woche. Und ja, vielen Dank, Nermin. Es hat Spaß gemacht.
Ja, endlich geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.